Wir fahren heute fort in der Predigtserie Der einladende Gott mit dem zweiten Teil Rufe auch die anderen. Ihr habt letzte Woche gehört, dass Gott Menschen einlädt, die durstig, pleite, frustriert sind. Er bietet ihnen an, Wasser zu geben, Milch, Wein, Wasser zur Wiederbelebung und zur Erfrischung, geistige Milch zur Ernährung und Stärkung, geistigen Wein zur Lebensfreude. Diese Getränke können gekauft werden, doch der Preis für sie ist hoch, sodass keiner von uns ihn bezahlen kann. Aber jemand anders hat diesen Preis für uns bezahlt. Ja? Jesus Christus, der Messias, von dem berichtet wird im Kapitel 53 des Buches Jesaja, er hat alles für uns getan. Und wenn wir auf ihn vertrauen, ihm folgen, dann erfahren wir, dann erleben, bekommen wir dieses Wasser, diese Milch, diesen Wein der Gnade Gottes, empfangen wir ihn und wir bekommen noch viel mehr. Wir haben es heute auch im Zeugnis gehört. Wir bekommen Versorgung. Gott versorgt uns, Gott liebt uns, er schenkt uns Vergebung. Er will uns aufrichten, wenn wir schwach sind. Er will uns Kraft geben. Er will uns Mut machen, wenn wir niedergeschlagen sind. Er will uns heilen, wenn wir krank sind. Das ist, bei ihm bekommen wir alles, was wir brauchen. Und das ist großartig und ihr habt letzte Woche darüber gehört und es ist ein Privileg, das anzunehmen und sich lieben zu lassen und in dieser Gnade zu wandeln. Das ist wunderbar und ich hoffe, jeder von euch hat das getan. Aber der Text geht weiter. Der Text geht weiter. Gott will mehr. Sein Plan ist größer. Und er will diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, ausweiten. Gott ist nicht damit zufrieden, dass nur wir diese Gnade erfahren haben. Er will, dass auch mehr Menschen in diesem Bund eingeschlossen werden und das ewige Leben bekommen. Und ich lese mal den Predigttext. Jesaja Kapitel 55, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn, eures Gottes willen, eilends zu dir kommen, weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Gott hat Ziele mit den Menschen auf dieser Welt. Er hat missionarische Ziele. Zwei Ziele werden uns in diesem Text weitergegeben. Zwei Zielsetzungen und auch drei Wege, drei Mittel, mit denen Gott diese Ziele erreichen wird, werden uns in diesem Text weitergegeben. Gott will zuerst, dass unbekannte Völker gerufen werden. Vers 5. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten. Gott konnte viel weiter sehen, hier in diesem Buch Jesaja, vor 2700 Jahren. Er konnte Stämme und Völker Nordeuropas sehen, Chinas sehen, Afrikas, Südamerikas, die Menschen damals gar nicht kannten. Und er sagt zu seinem Volk, ihr werdet unbekannte Völker rufen, Völker, die dich nicht kannten. Und heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, werden immer mehr Völker mit dem Evangelium erreicht. Die Bibel wird in immer mehr Sprachen übersetzt. Und die Liebe Gottes dringt immer weiter in die verborgenen Winkel dieser Welt. Und was sich in den letzten Jahrhunderten zugetragen hat, die Weltmission, ist die Erfüllung von Jesaja 55. Unbekannte Völker werden gesucht, gefunden und eingeladen. Es wurde schon viel getan in den letzten Jahrhunderten, aber es ist noch einiges zu tun. Es sind noch einige Völker, die nicht von dieser guten Nachricht gehört haben oder denen sie nicht vor Augen ist. Heute, das hat der liebe Albert recherchiert, glaube ich, existieren 17.000 Volksgruppen weltweit und davon sind 6.600 noch unerreicht. Ja. Und selbst bei denen, die erreicht sind, ist die Botschaft noch nicht ganz angekommen. Ja. Deutschland, ich glaube, Deutschland gilt nicht als Missionsland, oder? Deutschland ist kein Missionsland. Aber wenn ich in Sachsen-Anhalt unterwegs bin und mit Menschen über den Glauben spreche, sehe ich es anders. In Sachsen-Anhalt leben die mit Japan zusammen die meisten Atheisten auf der Welt. Gefolgt dann von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Die meisten Atheisten auf der Welt. Sachsen-Anhalt ist das atheistischste Land auf der ganzen Welt mit Japan zusammen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das ist in Deutschland. Ja, und ich habe in Oberschwaben gearbeitet als Pastor. Ich habe mit Menschen in Oberschwaben über den Glauben gesprochen. Und es ist ganz anders in Sachsen-Anhalt mit den Menschen über den Glauben zu reden als in Oberschwaben. Bei mir kommt der Glaube sehr schnell zur Sprache, weil ich Pastor bin. Leute fragen mich, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Pastor. Die sagen, du siehst nicht aus wie ein Pastor. Ich sage, wie sieht ein Pastor aus? Und so kommen wir dann ins Gespräch über den Glauben. Und ich erlebe, den Leuten ist der Glaube fremd. Sie sagen, sie kennen das. Sie haben kein Problem damit. Ja, sie haben kein Problem mit dem Glauben. Aber der Glaube ist ihnen fremd. Ja, ich habe Leute kennengelernt, die haben bis zum Erwachsenenalter nie gewusst, wer Jesus ist. Wir als Westliche, als Europäer denken uns, in Europa weiß jeder, wer Jesus ist. Ja, guter Mann, hat einen Bart gehabt, rechtschaffender Mann, niemand hat ein Problem mit ihm. Jesus war ein cooler Typ, so niemand hat ein Problem mit Jesus, aber jeder kennt Jesus. Nicht in Sachsen-Anhalt. Nicht jeder kennt Jesus. Viele Leute wissen nicht, wer Jesus ist. Keinerlei Berührungspunkte mit ihm gehabt. Selbst in Deutschland ist dieser Auftrag noch nicht erfüllt und Gottes Ziel ist, dass wir hingehen und diese Menschen einladen. Und sein Ziel ist nicht nur, dass wir hingehen und einladen und diese Menschen erreicht werden mit der Botschaft. Er will auch, dass dieser Auftrag erfolgreich ist. Es heißt hier in Vers 5, Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn eures Gottes willen eilends zu dir kommen. Gottes Absicht ist nicht nur eine Mission, sondern eine erfolgreiche Mission. Die Völker dieser Welt sollen nicht nur hören, sondern sie werden, sollen der Einladung auch folgen. Und sie werden der Einladung folgen, heißt es hier in seinem Wort. Und um die Bedeutung dieser Aussage nochmal zu verstärken, blicken wir kurz auf den 11. Vers in diesem Kapitel, den ihr später in einigen Wochen nochmal intensiver behandeln werdet. Vers 11, da heißt es, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wenn Gott spricht, dann hat sein Wort prägende Kraft. Sein Wort bewirkt Dinge in dieser Welt, in deinem Leben. Er ist der Herr dieser Welt. Er regiert über diese Welt. Und wenn er spricht, dann wird sein Wort auch was bewirken und es wird was passieren. Und damit steht eins fest, Gottes Missionsziele werden erreicht werden. Menschen werden hingehen, die Einladung aussprechen und es werden unbekannte Völker gerufen werden. Wunderbar, super. Aber wie soll das Ganze geschehen? Wie will Gott zu diesen Zielen kommen? Wie will Gott diese Ziele erreichen? Wie beabsichtigt Gott, diese Ziele umzusetzen oder dahin zu kommen? Erstens sehen wir in Vers 4, da ist von einer Person die Rede. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Um wen geht es hier? Ihr könnt es euch denken, aber ich will es trotzdem nochmal erläutern. Jesaja spricht hier über ein zukünftiges Ereignis. Es spricht hier nicht nur über das Werk des König Davids, nicht über das Werk eines politischen Führers, sondern es spricht auch über den Sohn Davids, welcher der Messias ist, der in der Zukunft erscheinen wird. Diesen hat Jesaja auch schon bereits in Kapitel 9 vorhergesagt. Es ist Jesus, um den es hier geht. Er ist die Antwort auf die Frage, wie Gott seine Ziele für die Nationen erreichen will. Es ist der neue David, der Sohn Davids, Jesus Christus, als Zeuge und als Anführer der Völker. Jesus ist Gottes Antwort auf die Frage, wie die Menschen zur Erlösung gelangen werden. Als Pfingstler glauben wir gerne, dass wenn wir zu Menschen, also so, das ist meine Erfahrung, vielleicht seht ihr das anders, aber es ist meine Erfahrung, als Pfingstler habe ich immer geglaubt, wenn ich zu Menschen hingehe und ihnen das Evangelium erzähle, von Jesus erzähle, dann stehen sie vor der Wahl, sich zu bekehren, sich für Jesus zu entscheiden, und wenn sie es nicht tun, dann ist es ihre Schuld sozusagen, ja, dann ist es ihr Problem. Jeder könnte, wenn er wollte. Ich habe es ihm ja gesagt, und er könnte sich entscheiden. Und manche machen es trotzdem nicht. Also ich habe das Gefühl, so denken wir häufig. Aber die Bibel sagt es nicht. Die Bibel sagt, so einfach ist das nicht. Wir sehen in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 27, das ist übrigens der Lieblingsvers eures Hauptpastors: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Da geht es um den missionarischen Erfolg. Ja, und dann, da sagt der Apostel, ein Mensch kann nicht einfach evangelisieren und die Leute kommen zum Glauben, wenn es ihm nicht vom Herrn gegeben ist. Ja, oder wir schauen weiter, ein paar Kapitel weiter, Johannes Kapitel 6, Vers 44. Da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Ja, der Mensch von sich aus kann nicht entscheiden, was er braucht und was gut ist und was ihm helfen wird. Und er kann sich nicht einfach dahin bewegen in diese Richtung. Er braucht den Herrn, der ihm dein Herz vorbereitet für diese Botschaft und sein Herz öffnet für diese Botschaft. Ja, der Mensch erlöst sich nicht selbst, er wird erlöst. Der Mensch ergreift nicht, er wird ergriffen von unserem Herrn. Es ist Gottes Geschenk, das man annehmen oder ablehnen kann. Der Mensch kann von sich aus nicht zu Gott finden, aber durch Jesus Christus kann er es. Ja? Und Jesus will die Völker erreichen und er wird es tun. Ja, zum einen wird Gott die Völker durch seinen Sohn erreichen. Aber durch wen noch? Hier heißt es, dass diejenigen, die das Wasser und die Milch und den Wein empfangen haben, geschickt werden, um die Völker zu rufen. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Ja, die Botschaft vom Kreuz, die Einladung zum Fest, zur Erfrischung, wird von seiner Gemeinde ausgesprochen. Diese Zusage galt Israel, aber sie gilt auch uns heute durch Jesus Christus. Gott will die Menschen durch uns rufen. Ich habe vor einem Jahr hier gepredigt und da habe ich gesagt, Gottes Mittel in dieser Welt sind Menschen. Das sage ich euch heute noch einmal. Gott arbeitet mit Menschen. Er ist ein Teamplayer. Gottes Mittel in dieser Welt sind Menschen, sind du und ich. Gott bewirkt Dinge in dieser Welt, Gott tut Wunder in dieser Welt, aber häufig will er, dass wir das Wunder sind. Ja, er will, dass du das Wunder bist und dass du hingehst und einlädst. Und was passiert, wenn wir diese Einladung aussprechen, wenn wir hingehen zu den Menschen und diese Einladung aussprechen? Wird diese Einladung immer angenommen werden? Werden uns die Leute um den Hals fallen und jubeln? Es gibt einen Textabschnitt in der Apostelgeschichte, der sehr genau erklärt, was passieren wird, wenn wir zu den Menschen hingehen und sie einladen. Ich finde, dieser Abschnitt ist brandaktuell, der ist fast für uns geschrieben, könnte man sagen. Ich glaube, er ist alle Zeit aktuell gewesen, er wird auch in Zukunft aktuell bleiben. Betrachten wir zusammen mal die Stelle aus Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 34. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, einfach jetzt nur kurz erläutern mit meinen Worten. Paulus ist dort in Athen. Paulus, der berühmte Völkerapostel, er ist in Athen, in der Stadt der Philosophen, und dort predigt er zunächst in den Synagogen und dann auf dem öffentlichen Marktplatz. Und daraufhin zerrten ihn die neugierigen Athener auf den Areshügel, auf den Areopag. Das ist so ein Hügel neben der Akropolis, so ein Stein. Und dort wollen die Leute ihm mal seinen Glauben auf den Zahn fühlen, mal hören, was er zu erzählen hat. Es handelt sich dabei um die gebildete Elite Athens. Der Areopag war nicht einfach irgendein Ort, sondern der Ort des obersten Gerichts. Er war auch der Ort der Vollversammlung des Volkes. Dort trafen sich die intellektuellen Promis der damaligen Zeit. Und sie wollten hören, was es da für eine neue Lehre zu hören gibt. Ja, ihnen war es wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein. Und Paulus hält an dieser Stätte eine lange Rede. Und wir lesen im Kapitel 17, ab Vers 22 bis 34, was Paulus alles gesagt hat und wie die Reaktionen auf die Botschaft waren. Und mich persönlich fasziniert, wie Paulus das tut. Und ich glaube, wir können auch hier was von ihm lernen, von seiner Strategie, von seiner Vorgehensweise, wenn wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen wollen. Also zuerst heißt es, dass er sich auf den Markt begab. Es gab noch keine sozialen Medien, keine Presse, keine Zeitungen, wie wir sie heute kennen. Paulus begibt sich in das öffentliche Leben. Er verlässt das religiöse Ghetto. Es ist gut, in der Gemeinde zu sein, aber man muss auch manchmal raus, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und er begibt sich in das öffentliche Leben. Und was sehr auffällt, ist, Paulus begegnet den Menschen mit Respekt. Er verurteilt die Anbetung der anderen Götter nicht. Er kommt nicht hin und sagt, ja, hört mal her, ihr betet hier richtig viele Götzen an, das ist ein Gräuel vor Gott und ihr werdet dafür schon die Strafe kriegen. Nein, er sagt, Athener, wie ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Ihr seid besonders fromm, denn sie hatten einen Altar mit der Aufschrift, einem unbekannten Gott. Die Athener versuchten in ihrer Frömmigkeit alle Götter zu berücksichtigen. Sie haben sich halt gedacht, ja gut, wir wollen alle Götter verehren und falls wir einen vergessen haben, stellen wir einfach einen Altar hin und schreiben drauf, ja, der unbekannte Gott, so können wir auf Nummer sicher gehen und haben dann niemanden vergessen, ist kein Gott sauer auf uns, wenn wir ihn vergessen haben. Und das ist das Zweite, was ich finde, was wir von Paulus lernen können. Er nimmt auf und sieht und hört, was in seinem Umfeld los ist. Er beobachtet feinfühlig und lässt sich auf die Menschen ein. Er lässt sich auf diese Menschen ein und er spricht sie da an, wo sie sind. Er gibt ihnen da Antworten, wo sie Fragen haben. Und Paulus knüpft jetzt hier an und er sagt, ja, ihr habt hier einen Altar für einen unbekannten Gott. Und in der Tat, Paulus Gott ist ja den Leuten unbekannt. Von daher stimmt's. Und die kennen ihn ja nicht. Und der Prophet Jesaja sagt in Vers 5, Kapitel 45, 15, dass unser Gott auch ein verborgener Gott ist. Also theologisch stimmt alles. Und sagt er, ja, ich zufällig kenne ich diesen Gott, den ihr da verehrt. Ja. Und die Rede ist bis dahin relativ gut für seine Zuhörer und inspirierend, klingt alles wunderbar. Aber Paulus belässt es nicht dabei, er kommt dann auch auf Jesus zu sprechen. Er bringt Christus zur Sprache in einer konkreten Weise. Er bietet ihnen Glauben konkret an. Er wirbt für den Glauben, für das Geschenk, das wir durch Gott erhalten haben. Das ist auch etwas, was wir von Paulus lernen können, den Glauben konkret anzusprechen. Ja, aber der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen ist immer schon umstritten gewesen. Und wir sehen hier nun typische Reaktionen auf die Botschaft des Evangeliums. Und ich sagte es eingangs, ich glaube persönlich, dass bis zum heutigen Tag die Reaktionen der Menschen nicht anders geworden sind als damals. Man könnte vielleicht sagen, diese Reaktionen sind typisch westlich. Zum einen wurde er belächelt. Man machte sich lächerlich über ihn. Vers 32. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Man zog ihn durch den Kakao. Ja, was für ein dummes Zeug der da erzählt. Die zweite Gruppe war höflicher. Sie verwendet die höfliche Form der Ablehnung. Sie sagten, sehr interessant, darüber sollten wir bei einer anderen Zeit nochmals drüber sprechen. Reden wir ein andermal darüber. Es ist gut, was du erzählst, es ist gar nicht so schlecht, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt quatschen wir nochmal darüber. Und zu diesem Zeitpunkt kommt es meistens gar nicht, weil es die Leute nicht interessiert. Also die Mehrheit ist desinteressiert. Sie haben die Verkündigung neuer Gottheiten erwartet, aber sie hören von Totenauferstehung, von einem Gott, der ans Kreuz geht und stirbt. Befremdliches Thema. Und so geht Paulus aus ihrer Mitte, heißt es im Text. Er geht aus ihrer Mitte hinfort. Scheinbar erfolglos. Seine Rede stieß offenbar, aber auch auf offene Ohren. Im Nachhinein zeigt sich, dass Paulus doch nicht erfolglos blieb. Eine Gruppe aus seinen Zuhörern schloss sich Paulus an und wurde, so heißt es im Text später, gläubig. Darunter auch prominente Persönlichkeiten. Ein Ratsherr, vermutet man. Er wurde später als erster Bischof von Athen bezeichnet. Auch eine Dame mit dem Namen Damaris, vielleicht seine Frau. Auch sie schloss sich Paulus an und wurde gläubig. Es waren wahrscheinlich prominente Leute. Ja, und wir sehen, eine kleine Gruppe folgte dieser Einladung. Ja, und wir hörten es eben vorhin, wenn wir Gottes Wort weitergeben, dann hat das prägende Kraft. Ja, wenn Gott spricht, dann hat das einen Einfluss auf die Menschen. Und es lässt Menschen nicht unverändert, aber nicht jeder ist offen dafür. Nicht jeder wird offen dafür sein. Wenn wir das glauben, dann werden wir Enttäuschung erfahren, weil Paulus, der Völkerapostel, der zu den Menschen hingegangen ist, hat nichts anderes erlebt. Er hat auch Ablehnung erfahren. Und so werden wir auch Ablehnung erfahren, aber es werden auch Menschen zum Glauben kommen. Und für diese Menschen gehen wir hin. Für diese Menschen gehen wir hin und laden ein. Und es gibt noch eine letzte Antwort auf die Frage, wie Gott die Völker zu seinem Fest zusammenbringen wird. Finden wir im letzten Teil dieses Mittel von Vers 5. Weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Er hat uns herrlich gemacht. Die Einladung an die Menschen wird am erfolgreichsten sein, wenn die Menschen unsere Herrlichkeit sehen, die Gott uns geschenkt hat, wenn die sich in unserem Leben widerspiegelt. Die Heilige Schrift sagt, dass die Welt uns an unserer Liebe zueinander erkennen wird. Die Heilige Schrift sagt, in Matthäus Kapitel 5, Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir sollen nach außen hin guten Eindruck hinterlassen durch unser Wesen, durch unser Sein, durch unser Handeln. Und die ersten Christen taten das. Die ersten Christen taten das. Deswegen gibt es auch in der Bibel manche also aus meiner Überzeugung, die kann ich auch gut rechtfertigen, es gibt manche befremdliche Texte in der Bibel. Ja, die Frau soll sich unterordnen, soll sich so und so in der Gemeinde verhalten. Die Frau soll in der Gemeinde schweigen, dafür soll sie zu Hause reden. Ein Kerl denkt sich, ja, sie könnte auch in der Gemeinde mehr reden, dann würde sie zu Hause vielleicht mehr schweigen. Ja, was macht denn das für einen Sinn, was der da sagt? Das hat alles einen Sinn. Und zwar galten die Christen dadurch in der Öffentlichkeit als sehr vorbildlich. Die Christen waren sehr vorbildlich. Paulus sagt, die Frau ordne sich dem Mann unter in Timotheus. Warum sagt er das? Er erwähnt das im Timotheusbrief eingangs, damit ihr ein ruhiges Leben führen könnt und das Evangelium verkündigen könnt. Ja? Und die Christen galten als vorbildlich im ersten Jahrhundert. Von den Christen heißt es in den antiken Schriften, die Frauen haben sich untergeordnet. Sie warfen ihre Töchter nicht aus dem Haus. Ja, in der Antike war es so, wenn eine Tochter zur Welt kam, dann war das meistens ein wirtschaftlicher Nachteil, also hat man sie manchmal verstoßen. Die Christen haben das nicht gemacht. Die Christen haben ihre Töchter behalten. Die Frauen haben sich untergeordnet, haben sich in einer bestimmten Form gekleidet. Die Christen galten als vorbildlich, weil eben auch das ein Teil der Weitergabe des Evangeliums ist. Ja? Unser Lebenswandel muss Hand in Hand gehen mit unserer Verkündigung. Ich habe vor einigen Jahren einen Zigeuner kennengelernt. Er war kriminell. Also vielleicht sind nicht alle Zigeuner kriminell, aber er war es auf jeden Fall. Und er hat mir über seine Bekehrung erzählt. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, wie hast du von Jesus gehört? Er sagt, es war mal irgendwo ein Straßeneinsatz, da kam irgendein Typ und hat mir irgendwas von Jesus erzählt. Ich hätte ihm am liebsten eine reingehauen, hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber dann habe ich durch mein Diebesgut, durch alles, was ich mir zusammengeklaut habe, habe ich mir ein tolles Haus hingebaut und hatte Leute beschäftigt. Und da kamen natürlich auch russlanddeutsche Handwerker hin, weil das sind auch gute Leute, die können gut arbeiten, sagte er zu mir. Und hat da russlanddeutsche Leute beschäftigt und hat ihnen das schwarz auszahlen wollen. Und sie wollten das Geld nicht annehmen. Und er sagt, ja, warum wollt ihr das Geld nicht annehmen? Hier, ihr zahlt ja schon Mehrwertsteuer und so weiter. Nehmt doch das Geld an. Ihr seid glücklich, ich bin glücklich. Wir haben weniger finanziellen Aufwand. Und die haben gesagt, wir nehmen es nicht an, weil unser Glaube lehrt, dass das nicht in Ordnung ist und dass es schädlich für unser Land ist und auch für uns. Und deswegen machen wir das nicht. Und er meinte, das hat ihn, diese Situation hat ihn in eine tiefe Krise gestürzt. Ja, dass diese Menschen gesagt haben, das ist nicht gut und unser Glaube fordert was anderes von uns. Das hat ihn in eine tiefe Krise gestürzt und ihn letzten Endes dazu bewegt, dass er in eine Gemeinde gegangen ist. Ja, muss man sich mal vorstellen. So ist er zum Glauben gekommen. Ja. Diese drei Elemente sind nötig, damit Menschen diese Einladung annehmen. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen, möchte zum Abschluss meiner Predigt kommen. Zum einen wird Gott wird zu der Erreichung, Erfüllung seiner Ziele kommen. Zum einen, weil er die Menschen ruft, weil er an ihren Herzen arbeitet, weil er sie vorbereitet für das Evangelium, für die frohe Botschaft. Aber liegt nicht alles allein an Gott. Er ist ein Teamplayer. Seine Mittel, seine Methoden in dieser Welt sind Menschen. Er fordert uns heraus. Er möchte, dass wir hingehen, den Menschen diese Einladung aussprechen. Und er möchte, dass die Menschen durch unseren Lebenswandel erkennen, was er zu geben hat, wer er ist in unserem Lebenswandel. In unserer Herrlichkeit sollen die Völker Gott erkennen. Und er spricht heute Morgen zu uns, ich will, dass alle Völker der Welt zum Fest der Errettung eingeladen werden. Wenn ihr sie ruft, werden sie auch kommen. Ich sende meine Gemeinde, um sie zu rufen. Ja, meine Herrlichkeit soll in meiner Gemeinde sichtbar werden und die Völker sollen angezogen werden durch diese Herrlichkeit, durch den Lebenswandel meiner Kinder. Ja, und es wird möglich sein, weil Gott seinen Sohn gesandt hat und uns die Zusage gemacht hat, dass es gelingen wird. Und wenn Gott spricht, dann hat das prägende Kraft. Ja, dann wird es auch eintreten. Aber wir sehen auch, nicht alle werden dieser Einladung folgen. Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass sogar bei dem größten Apostel, dem Völkerapostel, nicht alle Menschen der Einladung gefolgt sind. Einige aber werden folgen. Und für diese Menschen machen wir uns auf und gehen hin und laden sie ein. Amen.